Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes.
Los geht's.
Und hallo, hier ist der Alex. Der Uhu ist auch wieder mit dabei und der flattert heute zurück ins 11. Jahrhundert, ab ins Mittelalter, mit dem damals noch sehr jungen Uhu Bubo.
Das 11. Jahrhundert. Wir sind im Mittelalter. Überall tummeln sich eifrige Eroberer. Die Wikinger machen sich in Nordamerika breit. Die Normannen reißen sich England unter den Nagel. Kroatien gehört plötzlich zu Ungarn. Und vor allem die Kreuzzüge beginnen. Zu tausenden Pilgern bewaffnete Ritter mit riesigen Helmen und langen Kettengewändern von Mitteleuropa bis nach Jerusalem, um die heiligen Stätten von den Arabern zu befreien. Sie nehmen eine knochenharte Reise in Kauf, die für viele blutig endet. In dieser Zeit kämpfen verschiedene Religionen brutal gegeneinander und die Menschen sind immer noch überzeugt davon, dass das Mittelmeer das Zentrum der Welt und die Erde eine Scheibe ist.
Entschuldige, aber wir Vögel nicht. Ich habe damals schon kapiert, die Erde muss rund sein.
Natürlich.
Das sieht man schließlich an der Krümmung des Horizonts. Bloß ein Auge zukneifen und alles klar.
Weißt du, Uhu, eigentlich müsstest du nicht Uhu, sondern Geier heißen.
Hä? Wieso?
Geier reimt sich auf Schlaumeier. Dann erinnerst du dich vielleicht noch an den klirrend kalten Winter des Jahres 1077. Eis und Schnee versperrten die Alpenpässe.
Ah, zu jener Zeit war ich noch ein junger Spund. Ich hatte vielleicht scharfe Krallen. Meine Federn trug ich stets auf Hochglanz gebürstet mit Mittelscheitel. Und heute...
Wir müssen alle Federn lassen, nicht nur ihr Vögel. Auch solche, die einen Vogel haben. Genug gejammert. Was war wirklich los damals? Uhus Zaubersprüchlein hilft uns auf die Sprünge.
Von meiner Wenigkeit.
Jetzt fang endlich an.
Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
Einstmals heißt im 11. Jahrhundert.
Sag ich doch einstmals mal einst als einst.
Alles ist aus Holz. Schüsseln, Schiffe, Werkzeuge, Wagen, Hütten.
Was für ein Fortschritt! Endlich nicht mehr von Hand die Felder umgraben. Ein Pflug! Was für eine wunderbare Erfindung!
Bekomme ich dann vielleicht ab jetzt jeden Tag ein Stück Brot? Oder bleibt es weiter etwas Besonderes?
Ruhe da! Ihr habt sowieso nichts zu sagen, ihr Bauern. Wen interessieren eure Probleme? Der König der Deutschen, der steckt in echten Schwierigkeiten. Der hat sich nämlich mit dem Papst verstritten.
Es geht um Macht. Wer von beiden darf bestimmen, wer Bischof oder Abt eines Klosters wird?
Ich.
Welche ist die richtige Ordnung für die Welt? Die, die der Papst macht oder die, die die Könige und Fürsten machen?
Der Papst ist der Mächtigste.
Und daher bittet der König ihn um Verzeihung. Er läuft barfuß nach Italien, nach Canossa. Und der Papst verzeiht ihm.
Schaut mal, Burgen, überall Burgen, mit hohen, dicken Mauern.
Zur Abwehr, zum Schutz, auf Bergkuppen, überall wird gebaut.
So richtig schön ist es anfangs in der Burg nur in einem Raum, dort, wo das Feuer brennt. Doch Gott sei Dank, bald gibt es die ersten Kachelöfen. Wenn auch nur in den Räumen der Burgherrenfamilie.
Und nur der Burgherr und seine Familie besitzen übrigens Zahnbürsten.
Welcher vernünftige Zeitgeist, bitteschön, braucht schon Zahnbürsten?
So ein kleiner Gang nach Canossa hätte dir sicher auch nicht geschadet.
Du meinst wohl einen Flug nach Canossa? Mit Canossa Airlines und Cabanossi zum Knabbern an Bord.
Dieses Federvieh, nichts als Flausen im Kopf. Die Welt der Notenkringel ist nicht sehr groß. Manche haben einen schwarzen Bauch, andere einen hohlen.
Hunger.
Es gibt welche mit Fähnchen und auch Noten ohne.
Sie gleichen sich wie ein Ei dem nächsten. Langweilig.
So ist das heutzutage, Uhu. Im 11. Jahrhundert allerdings sahen sie anders aus. Wenn mehrere gemeinsam musizieren wollten, dann legte man die Notenpapiere nicht einfach unter das Kopiergerät und mit einem Knopfdruck hat man 100-mal dasselbe Stück. Nein, damals krümmten sich die Menschen wie Riesenwürmer über ihren Schreibtischchen und kritzelten Notenei für Notenei. Geschrieben haben sie dabei nicht mit Kuli oder Bleistift, sondern mit einem Federkiel.
Aua!
Und verschnörkelte Verzierungen haben sie sich obendrein ausgedacht.
Ja, entzückend. Lauter geschwungene Bögen rundherum, wie der Schwanz eines Drachen oder wie eine elendlange Spinnwebe oder ein aufgetrennter Wollschal, quasi Gewöll.
Psst, seid doch endlich leise. Ihr müsst leise sein. So ein Skriptorium ist ein Ort der Ruhe und Konzentration. Zum letzten Mal. Psst, sonst hört ihr es nicht. Das Kratzen der Federn auf dem Pergament und das verhaltene Murmeln von Männerstimmen. Et dicitur eundo et rediundo. Das sind Mönche. Fast lautlos flüsternd formen ihre Lippen die lateinischen Worte, die sie gerade niederschreiben. Wie? Ah, ihr habt eine Frage. Was ist so ein Skriptorium? Nun, es ist der Schreibsaal eines Klosters. Blickt euch nur um. Na, erinnert euch dieser Raum nicht auch ein wenig an ein Klassenzimmer? An ein Klassenzimmer in einem mittelalterlichen Gewölbe? Ein karger Steinboden. Morgenlicht fällt durch zwei Spitzbogenfenster. Überall Holzpulte, über denen Ordensmänner in braunen Kutten kauern. Ihre Gesichter sind geistesabwesend, tief in Gedanken versunken. Manchmal tauchen sie die Spitze ihres Federkiels in ein Tintenhorn. Dann wieder das leise Schaben eines Messerchens. Irgendjemand kratzt einen Fehler vom Pergament. Pergament ist aus Schafs- oder Kalbshäuten hergestellt, denn Papier gibt es noch nicht. Skriptorien sind kleine Schreibfabriken, oder soll man sagen, Schreibwerkstätten. Bücher entstehen hier. Nein, die Mönche denken sich keine neuen Geschichten aus. Demütig schreiben sie dicke Wälzer ab, vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Seite für Seite, Wort für Wort, in allerschönster, mühsamster Sonntagsschrift. Denn es wird noch Jahrhunderte dauern, bis Johannes Gutenberg den Buchdruck erfindet. Seht, dort drüben neben der Tür sitzt ein kugelrunder, graubärtiger Mönch. Bruder Notker ist sein Name.
Gelobt sei Jesus Christus. Wie meine Finger schmerzen, meine Augen brennen. Und erst mein Rücken. Er tut so weh. Tinte und Feder haben meine Muskeln lahm und meine Knochen morsch gemacht. Gelobt sei Jesus Christus.
Neugierig blicken wir Bruder Notker über die Schulter, woran er wohl arbeitet. Nanu, das müssten Buchstaben sein. Ha? Aber das da drüber, was sind das für merkwürdige Kleckse, für rätselhafte Punkte, seltsame Striche? Eine Geheimschrift? Eine verschlüsselte Botschaft für Eingeweihte?
Musiker, meine Kinder, das ist Musik, der Gesang der Engel, die Klänge des Paradieses, die Chöre der himmlischen Heerscharen.
Musik? Ja, richtig, auf seinem Pergament sind Musikzeichen, denn unsere Notenschrift war damals noch gar nicht bekannt. Neumen, das heißt so viel wie Wink oder Hinweis, so nennt man diese merkwürdigen Dinger. Ein wenig sehen sie aus wie unsere Satzzeichen. Das eine da wie ein Punkt, ein anderes wie ein Gedankenstrich, dies wie ein Komma und das wie ein Strichpunkt. Neumen geben an, ob ein Ton hoch oder tief, lang oder kurz ist. Eine genaue Melodie lässt sich damit noch nicht festhalten.
Ächzend hat sich Bruder Notker von seinem Pult erhoben. Eine Wendeltreppe führt ihm vom Skriptorium in die Klosterbibliothek. Dort bewahren die Mönche ihre wertvollen Bücher auf. Im Mittelalter sind Klöster Stätten des Wissens, Orte der Bildung und Gelehrsamkeit. Denn außerhalb der Klostermauern kann kaum jemand lesen, geschweige denn schreiben.
Diese Ritter, dumm wie die Finsternis der Nacht.
Ein Forschungsgebiet, über das sich die klugen Mönche gerne den Kopf zerbrechen, ist die Wissenschaft der Musik. Dabei geht es nicht um unsere heutige Musik mit Dur und Moll, Dreiviertel- und Viervierteltakt. Die musste erst noch erfunden werden. Dies war ein schwieriger und langer Prozess, voller quälender Fragen und schier unlösbaren Aufgaben.
Herr im Himmel, schenke uns Weisheit und Erkenntnis. Was ist ein Klang? Was Harmonie? Welche Töne erfreuen das Herze? Welche beleidigen die Seele? Wie halte ich die flüchtige Kunst der Musiker fest? Und was soll ich...
Moment, stopp, Bruder Notker. Wer soll das verstehen?
Errare humanum est. Ich versteh's ja auch kaum.
Wie ist damals in den Klostern unsere Musik entstanden? Lasst es mich so erklären. Alles, was schwingt, erzeugt einen Ton. Und so vibriert die ganze Welt in einem Gewirr aus unzähligen Klängen. Dieses Durcheinander gilt es zu ordnen. Na gut, aber wie? Nun, dazu helfen mir Schwingungen. Die Schwingung einer Saite zum Beispiel, denn die kann ich durchaus sehen und damit zählen und für Rechenaufgaben verwenden. Das Zahlenverhältnis der einzelnen Tonschwingungen zueinander zeigt mir, es gibt Töne, die miteinander verwandt sind. Diese Verwandtschaft erkenne ich zunächst in Tonabständen, also in Intervallen wie der Oktave oder der Quinte. Den Tönen, die ich durch diese Intervalle erhalte, gebe ich einen Namen. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do zum Beispiel und fasse sie zu einer Tonleiter zusammen. Echt kompliziert, was? Für diese Überlegungen benötige ich jedoch eine genaue Notenschrift und so wurden Bruder Notkers Neumen auf Linien gesetzt. Das sind unsere Notenlinien. Auf diese Weise wandelten sich Neumen zu Noten, die wie auf einer Treppe Stufen hinauf und hinabsteigen können.
Da die Glocke ruft zur Abendandacht. Es ist Zeit, die Feder beiseite zu legen. Valete, meine Kinder, geht mit Gott.
Auf Wiedersehen, Bruder Notker. Und vielen Dank für die Musik.
Das war's für heute mit dem Uhu und mit Dore Mikro. Nächstes Wochenende geht's weiter. Da erfahrt ihr dann, was den Uhu dazu gebracht hat, in eine Ritterrüstung zu schlüpfen. Wenn ihr ein bisschen rätseln wollt, jetzt in den Ferien, gibt's ja hier bei uns im Radio keine Rätsel, dann schaut da einfach mal im Internet auf br.de/kinder und da könnt ihr bei unserem Online-Elvis-Rätsel mitmachen und ganz viele andere Doremikro-Sendungen gibt's da als Podcast. Also, ich wünsche euch eine super tolle Ferienwoche und sagt ciao, bis zum nächsten Wochenende. Euer Alex.